Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Martina Hefter und durfte nochmal auch zurückkehren in einen Text namens Lynn Meyer, gestorben 2019. Der befindet sich nämlich in dem Band In die Wälder gehen Holz für ein Bett klauen, der schon 2021 bei Cookbooks erschienen ist. Der Text Lynn Meyer, der orientiert sich so ein bisschen spielerisch, wie man auch da vielleicht gut in der Sprache raushört, am mündlichen Sprechen und erzählt wird in so einer Art Bühnensituation aus der Perspektive von Lynn Meyer oder aus so einer einer Bühnen-Lynn Meyer vielleicht auch, die untergewichtig ist. Sie wiegt 40 Kilo und ist 1,70 Meter groß. Aufgegriffen wird auch das Verhältnis von Appetitlosigkeit zum Hungern, von Körperwahrnehmung zum Immateriellen, also auch zu den luftigen Gedanken vielleicht, von Hungern oder Schwerkraft als Motiv bei Franz Kafka oder Simone Weil, zum Hunger auch als weltweitem Ernährungsproblem und das Verhältnis von Leben und Tod und dem Materiellen und so spielt vielleicht auch eine Rolle, wie schon in dem vergangenen Textband von Martina Hefter, Es könnte auch schön werden. Jetzt wird das Ganze am Mittwoch im Literaturhaus aufgeführt, zusammen mit den Musikern Patrice Liebheb und Tim Völker. Wie hat sich der Text denn nochmal durch diese neue Konstellation oder auch durch die Aufführungsumgebung oder vielleicht auch einfach durch die pure Zeit, die vergangen ist, nochmal verändert in der Aufführung?
Ja, also wir mussten natürlich kürzen, weil der Text, wenn man den komplett inszenieren wollte, wäre der zu lange. Dann wären wir, glaube ich, bei 2 Stunden oder so. Und das war das eine. Das ist aber auch normal. Das ist mir noch immer so gegangen. Und wir haben auch ein bisschen noch ein paar andere Texte dazu genommen. So Dokumentationsmaterial. Das kommt meistens in Form von Aufnahmen, also Sprachaudios, die als Einspieler dann kommen. Das kam noch so ein bisschen dazu, aber wir haben es eigentlich relativ... dieser Anteil ist relativ gering eigentlich. Also wir haben so einen konzentrierten Auszug, glaube ich, aus dem Text geschaffen, womit wir eigentlich auch ganz zufrieden sind. So.
Vielleicht würde ich dich jetzt auch bitten, einen Abschnitt aus dem Text vorzutragen, zu lesen oder zu sprechen, aber du wolltest lieber sprechen, was ja auch vielleicht besser zu dem Text passt, der ja auch ein Sprechtext ist.
Genau, das ist, weil wir jetzt am Mittwoch eben das Sprechen, sprechen wir einfach einen Teil vom Anfang. Der ist im Originaltext etwas weiter hinten und bei uns wird er ziemlich am Anfang stehen. Reis, Reisfelder, riesige vertrocknete Reisfelder, riesige überschwemmte Reisfelder, Reisterrassen, klumpiger Reisbrei gekocht mit Wasser, ohne Butter, ohne Salz. Reis macht die Hälfte der Nahrung aus, die wir Menschen an einem Tag zu uns nehmen. Reis mit nichts, Reis mit Reis, Reis mit Scheiß. In Reiskörnern baden, 100.000 Reiskörner herstellen lassen aus Porzellan und aufhäufen in einem Raum im Museum, so wie Ai Weiwei das tat. Sich Reis in den Mund stopfen, weißen Reis sich in den Mund rieseln lassen. 2/3 der Kalorien, die die Menschheit an einem Tag verbraucht, stammen von Reis, Mais, Weizen. Irre, dass wir immer noch so sehr in der Agrikultur leben. Man könnte sich doch längst Nährlösung spritzen.
Ja, das war jetzt ein Abschnitt, der schon verwiesen hat, auch ein bisschen auf so den weltweiten Hunger und auch eben dieses individuelle Problem, das ist ja vielleicht auch ein wesentlicher Bestandteil des Textes, eben das Individuelle und dann doch das Allgemeine. Aber ich wollte auch nochmal wissen, wo das hergekommen ist, der Text ursprünglich eigentlich. Ich hatte ja schon deinen Gedichtband Es könnte auch schön werden gelesen, auch eine Beschäftigung mit dem Sterben, mit dem Tod vielleicht. Und da musste ich auch dran denken, wie mir das selber gegangen ist, als meine Mutter gestorben ist, dass man dann nochmal so über das Leben nachdenkt und wie relativ das auch doch auch ist in dieser kurzen Zeit, die man lebt, was man da tut und wie wichtig es vielleicht wäre, überzeugt zu sein von den Dingen, die man tut. Und das findet man auch in dem neuen Text so ein bisschen drin, finde ich halt. Da wird auch über das Materielle eben wird abgewogen gegen die Welt der Gedanken auch ein bisschen. Hat sich das auch aus diesem anderen Gedichtband herausentwickelt als Idee oder wie ist ursprünglich auch die Idee zu Lynn Meyer zustande gekommen?
Also aus dem anderen Gedichtband als Idee vielleicht nicht ganz direkt, aber es war, der ist zeitlich auch dicht auf den anderen Gedichtband entstanden, dieser Text, und ich glaube schon, dass mich damals insgesamt so diese Beschäftigung mit Krankheiten und dem persönlich erfahrenen Leid durch sowas, dass mich das beschäftigt hat und vielleicht auch mein eigenes Älterwerden, wo man dann, das kann ich schon verraten, so viel, dass der Text ist autobiografisch. Und ich glaube doch, das Älterwerden ist mir so diese Zeit nochmal sehr bewusst geworden. Das ist irgendwie was ich auch nicht bis ins Letzte so rational durchdringen kann, dass es auf einmal wieder so präsent war, weil lange Zeit war das gar kein Problem mehr oder kein Thema mehr für mich. Und auch so der Wunsch, darüber zu schreiben, das war so auch ein ganz tief sitzender Drang, den ich auch nicht bis ins Letzte erklären kann. Und natürlich, genau das ist so auch schwierig gewesen für mich wieder mal, weil ich da natürlich auch gedacht habe, das kannst du jetzt nicht einfach schreiben und ein langes Gedicht darüber schreiben und warum und was wird man dir da alles an den Kopf werfen, wenn du sowas machst. Das sind alles so Fragen, die kamen schon immer wieder so auf mich zu, für mich selbst, aber es war immer trotzdem klar, ich muss das machen. Das ist ganz, es ist so ein Anteil irgendwie, den ich, ja, der war nicht verhandelbar. Ja.
Wenn man dann den Text liest, denkt man drüber nach, über sowas wie Franz Kafka wird kurz erwähnt, dann denkt man drüber nach, der hat doch mal diesen Text Ein Hungerkünstler geschrieben, oder man stößt auf den Namen Simon Weil, der auch im Anhang da nochmal erwähnt ist. Hast du dich dann auch tiefer hineinbegeben in das Nachdenken darüber, was das vielleicht noch für Motive in sich birgt in der Recherche?
Ja, also mit Simon Weil habe ich mich eh schon vorher viel beschäftigt, also schon seit langer Zeit, weil ich die sehr, sehr schätze eigentlich, also bis auf gewisse Abstriche finde ich das höchst, also die Texte finde ich sehr toll und ihr Leben kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das toll finde, weil es ein sehr krasses Leben war, dass ich, also das ganz bestimmt nicht teilen würde, dass ich das, also ich will das nicht heroisieren, sagen wir mal so, aber sie hatte halt auch, also sie ist auch an Untergewicht und Unterernährung gestorben und so dieser Begriff der Askese, der bei ihr immer wieder auftaucht, ist für mich natürlich interessant gewesen, weil mir das irgendwo auch sehr vertraut war, auch diese Gedanken, die sie so vor allem in Schwerkraft und Gnade, in diesem großen, fast eines ihrer bekanntesten Werke, oder sind ja so kurze Texte, da ist mir immer wieder sehr viel begegnet, was mir so bekannt vorkam. Und dann, genau, fand ich das sehr lohnenswert, bei diesem Text nochmal mich damit zu beschäftigen. Genau, Franz Kafka, der Hungerkünstler, das kannte ich auch schon vorher. Und da habe ich mich dann über diesen Text insgesamt mit der Geschichte des Hungerkünstlertums ein bisschen auseinandergesetzt, was so ein bisschen profan, also, na, sagen wir mal ein bisschen platt gesagt, sehr absonderlich ist und auch also lustig auf eine gewisse Weise. Ich weiß nicht, ob lustig das richtige Stichwort ist, aber also, es gab ja also bis in die Mitte des, ich glaube, ein bisschen ausgehende 19. Jahrhundert gab es Hungerkünstler und Hungerkünstlerinnen.
Was Kafka auch sehr dokumentarisch, beinahe schon in seinem Text mit erwähnt und abbildet, die Geschichte des Hungerkünstlertums.
Genau, und da gibt es viel Material zu lesen darüber. Das war so eine Art von Schaustellertum auch. Leuten, die sich, sehr berühmte, bekannte Leute dann in ihrer Zeit, die sich meistens in Hotelzimmer eingemietet haben und dort für eine gewisse Zeit nichts zu sich genommen haben, und dann konnte man da hingehen und die bestaunen sozusagen. Und da gab es dann auch allerlei Mythen, dass die eben manchmal doch heimlich nachts gegessen hätten und naja, so. Und, ja, und ich habe so gemerkt, dass das ist irgendwie so dieses Nicht-Essen ist schon immer wieder etwas, was auch in der Religion zum Beispiel auftaucht. Es gibt auch im Mittelalter auch diese ganzen heiligen Geschichten haben sehr viel oft mit Fasten und Askese zu tun, und das kommt immer wieder vor, also die Nahrungsaufnahme und dann die Durchlässigwerdung der Seele sozusagen, vielleicht ohne dass man Nahrung, wenn man keine Nahrung aufnimmt, ist man dann näher bei Gott, so, also so wird es in der so wurde es im religiösen Zusammenhang war, so dieser Aspekt so.
Bei dem Titel Schwerkraft und Gnade von Simon Weil musste ich auch sofort wieder an das Performative oder Tänzerische denken oder das Spielerische, weil das ja ein bisschen, obwohl sich das eher auf die Moral bezieht in diesen kurzen Texten, ist da auch ein Zusammenhang zwischen dem Performativen vielleicht und dem Schweren und dem Leichterwerden, weil vielleicht in vielen Sportarten wie dem Skispringen oder auch in schauspielerischen Berufen, da tritt dieses Problem der Magersucht vielleicht auch gehäuft auf, weil es auch beruflich erforderlich ist. Ist das auch was, was dich beschäftigt hat, dass so ein Druck?
Also für mich persönlich, meinst du jetzt durch das Tanzen und so, das muss ich jetzt für mich verneinen. Also ich habe dieses Problem oder diese Essstörung nicht durch das Tanzen bekommen. Im Gegenteil, das Tanzen hat mir dabei geholfen, das zu überwinden. Aber natürlich ist das schon also bekannt, also gerade im Skispringen. Ich glaube, Sven Handerwald war ja auch so ein Beispiel. Das kommt immer wieder vor, aber ich glaube, die Hauptursache oder so. Es gibt so manchmal Verbindungen, aber ich glaube, also die Essstörungen gab es auch schon, die gibt es ja immer wieder auch ganz komplett außerhalb jeglichen Sports, also auch außerhalb vom Tanz oder so. Also da, ich weiß nicht, das ist so eine Verbindung, die man sehr schnell halt herleitet, aber wo man dann auch sagen kann, ja, im Tanz müssen die so wenig wiegen, die Leute, und deswegen werden die magersüchtig. Und ich glaube, das passiert meistens nicht dadurch. Also das kann, wenn man so eine Vorbelastung hat, kann es dadurch verstärkt werden. Aber also das ist, wie soll ich das sagen? Ich glaube, das wird eher von außen so zugeschrieben, so diese Schwerelosigkeit, wie auch beim Skispringen. Und dann muss der Körper leicht sein, und dann wird irgendwie von außen, glaube ich, schnell diese Verbindung schneller gezogen, als sie in Wirklichkeit da ist.
Man hat ja oft auch so irrige Gedanken, zum Beispiel bei Kafkas Schwindsucht, der ist ja an Schwindsucht, an Tuberkulose gestorben, musste ich auch sofort an das Verschwinden denken und an auch sowas wie schmaler werden. Dabei war es ja eigentlich auch nur eine verschleppte Form der spanischen Grippe, die Kafka hatte da. Aber also auf jeden Fall Kafka und Simone Weil sind auch Figuren, wo man vielleicht sowas hineininterpretiert, so ein Leiden an der Welt, ja. Und eben auch dadurch auch so ein nicht teilhaben wollen, weil gerade so Essen oder auch gemeinschaftliches Essen hat sowas von ja mit dabei sein, und ich selber kenne das irgendwie aus meiner Jugend, dass ich irgendwann nicht mehr das Kotelett beim Familienessen gerne essen wollte, und ich habe auch gestern nochmal in meinem Garten mit anderen darüber gesprochen, dass das auch so eine gemeinsame Erfahrung durchaus ist, halt in der Pubertät, dass man irgendwann nicht mehr das Schweinekotelett mitessen möchte und dann sich auf sein Zimmer begibt und so. Also es gibt so eine Verbindung schon zwischen individuellen vielleicht auch und weltweiten Problemen. Ist das auch ein Ding, was dich beschäftigt hat?
Ich würde gerne nochmal auf das andere zurückkommen, also ganz kurz noch auf diesen sozialen Aspekt des Essens und auch so diesen sozialen Aspekt von einer Essstörung, der ist natürlich auf jeden Fall da, aber ich glaube, das ist eben gar nicht so diese Ursache. Also ich glaube, das ist eben so das, was man von außen immer auch so, dieser Blick von außen auf so eine Krankheit ist immer sehr, der wird manchmal so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen? Da wird sehr viel Erzählung und so hinein interpretiert, würde ich manchmal fast auch sagen, weil ich glaube, so nach meiner Erfahrung ist es halt einfach auch eine sehr körperliche Krankheit. Also auch nicht so viel anders, als würde man jetzt halt Krebs haben, und das ist nicht irgendwie, bei Krebs sollte man ja auch vorsichtig sein mit so Psychologisierungen. Und ich glaube, das ist eben eigentlich bei Magersucht ähnlich. So diese ganze Psychologisierung ist ein Stück weit nicht ganz so real oder kommt eben von außen. Gleichwohl war es damals für mich tatsächlich schon so, als ich das hatte, dass ich damals auch gedacht habe, jetzt habe ich diese Krankheit und auf der anderen Seite der Erde da verhungern die Kinder, wie uns das auch immer, oder mir wurde es dann auch oft so gesagt, genau, also schäm dich, andere Kinder in Afrika oder so haben immer nichts zu essen, und natürlich ist das vollkommener, also das kann man eigentlich nicht zusammenbringen, diese beiden Themengebiete, aber auf der anderen Seite eben doch, weil also das gibt auch Untersuchungen darüber, dass tatsächlich in Regionen, in denen die Ernährungslage schlecht ist, gibt es eigentlich keine Essstörungen oder nur verschwindend gering. Und dann kann man natürlich sagen, warum gibt es die denn da eigentlich nicht? Das liegt so ein bisschen auf der Hand, dass es schon irgendwie etwas mit unserer Überflussgesellschaft zu tun hat. Aber natürlich ist es dann auch spekulativ zu sagen, was wäre, wenn jetzt in diesen Gesellschaften, wenn die wohlhabender würden, wie schnell würde dann der Prozentsatz der Essstörungen steigen? Darüber kann man sicher eigentlich, das kann man nur spekulieren eben.
Ja, oft werden so Zivilisationsprobleme, wie wir vielleicht auch schon angesprochen haben, jetzt wie etwa Magersucht als Luxusprobleme betrachtet im Vergleich zu solchen eben Problemen des weltweiten mangelbedingten Hungers. Vielleicht gehört das ja auch irgendwie zusammen oder so, weil es auch vielleicht der Menschheit nicht so gut gelingt, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Also auch den weltweiten Hunger könnte man vielleicht lösen und auch so Probleme wie Magersucht. Oder denkst du doch, dass es auch vielleicht doch nicht so einfach ist alles?
Also ich glaube, eben man muss es wirklich getrennt betrachten. Der Welthunger, klar, das ist ein Teil der ganz, des ganz großen globalen Verantwortungsbewusstseins, das wir voneinander haben. Also es hängt ja auch wieder mit dem Klimawandel zusammen und so. Und Regionen, in denen die sind einfach ausgetrocknet und da sind wir mit unserem Lebensstil nicht ganz unschuldig daran. Und da natürlich, da sollte man Verantwortung übernehmen, aber ist die Frage, inwieweit man dann als Gesellschaft das schafft und auch bereit ist. So. Und naja, die Essstörungen, ich glaube, das ist eben so ein ganz anderes Thema. Und da gibt es ja irgendwie so ganz viele Ansätze. Ich glaube, also jetzt so als ehemalige Betroffene würde ich, also so tatsächlich habe ich da schon auch so den Gedanken, dass man ein Stück weit lernen muss, damit umzugehen. Das ist nicht so, dass man da geheilt werden kann davon. Das glaube ich schon. Und die Therapieansätze gehen aber immer noch, die zielen eigentlich immer im Moment noch auf so eine Heilung ab, dass man wieder komplett normal essen kann. Und das kann ich jetzt für mich zum Beispiel auch nicht unbedingt sagen. Also ich würde immer noch nie im Leben eine ganze Pizza essen oder so. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Und für mich ist auch so ein bisschen wichtig, so eben dieser Zwang, unbedingt wieder normal und arbeitsfähig zu sein. Das ist, glaube ich, daraufhin zielen ja die Therapien am Ende auch ab, dass man so ein Mensch wieder ist, der sich in die Gesellschaft integrieren kann, der arbeitsfähig ist. Und ich glaube, davon müsste man sich eigentlich so ein bisschen verabschieden, weil wie bei allen Suchtkrankheiten sieht man, dass das klappt nicht so leicht. Also, das ist nicht so, eigentlich nicht wirklich heilbar. Und lieber sollte man lernen, damit umzugehen. Dass man natürlich, sollte man nicht dran sterben oder so. Aber ja, und solange diese Ansätze nicht da sind. Also im Moment ist es ja so, dass nach wie vor sehr viele Betroffene werden rückfällig und die Sterberate liegt bei 10%, die ist sehr hoch. Und vielleicht liegt es aber auch genau daran, dass diese Therapieansätze immer eben so auf diese vollständige Heilung abziehen. Was mir immer so ein Rätsel ist, dass das nicht gesehen wird.
Der Text selbst hat ja auch so ein halb fiktives Happy End, sozusagen, wenn ich das verraten darf. Hat sich das auch in die, also zumindest gibt es da einen Teil von Lynn Meyer, der dann irgendwie eine Karriere als Getreidehändlerin macht. Aber hat sich das auch in die neue Aufführung mit rein getan? Oder ich meine, vielleicht ist auch diese performative Aufführung als Show vielleicht schon ein Teil dieser Bewältigung?
Ja, der Schluss, der ist immens wichtig. Der ist auch komplett in der Performance vorhanden. Der war auch für meine beiden Musiker, also Tim Völker und Patrice Liebheb, war der sehr wichtig, weil sie das Ganze auch diesen Text oder diese Figur oder diesen Weg dieser Figur immer auch von Anfang an als so eine Art Reise verstanden haben und dementsprechend haben sie auch die Musik angelegt, gerade im letzten Teil. Ist das eine Art Reise, die ist natürlich so ein bisschen genau wie eine Art ein kleiner, manchmal ein bisschen sarkastischer Traum. Also es gibt ja diese Rettung, aber die ist auch nur deswegen eine Rettung, weil sie sozusagen in den Großkapitalismus eintritt. Und also sie ist mächtig geworden und darauf deswegen unabhängig und so. Das kann man schon, das ist leicht überspitzt ausgedrückt, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das irgendwie so Aspekte hat von wie so eine Heilung aussehen kann. Also unabhängig kann man nur werden, wenn man sich das auch leisten kann, vielleicht so. Ja, und das, aber ich glaube, so dieser emotionale Anteil, der in dem Schluss schon auch steckt, der ist, glaube ich, sehr stark spürbar dann in der Performance, weil die Musik ist richtig, richtig toll, das muss ich auch gleich mal natürlich noch sagen. Also diese ganze Musik, die in dem Stück gespielt wird, ist wirklich fantastisch und immer so adäquat zu dem umgesetzt, was ich eigentlich so beim Schreiben, im Schreibvorgang auch so gefühlt habe oder was ich für eine Haltung eingenommen habe. Und da spielt der Schluss eben, wie gesagt, eine ganz große Rolle.
Was war das für ein Prozess überhaupt, den Text jetzt mit Musik anzureichern? Wie habt ihr das geprobt?
Also wir haben uns, ich glaube, Ende Februar zum ersten Mal getroffen und dann hatten die beiden schon den Text, den habe ich ihnen schon gegeben und da haben sie sich erstmal jeder für sich damit auseinandergesetzt und dann haben wir uns im April wieder getroffen zu Konzeptionsproben und dann hatten sie einfach bis dahin so verschiedene Zugänge, haben mir das einfach so ein bisschen vorgespielt und dann haben wir auch ein bisschen rumprobiert, was ich dazu mache, wie ich dazu spreche und dann haben wir da immer weitergemacht. Also es gab so eben immer verschiedene Ansätze, verschiedene Musikstücke auch und dann haben wir so gesehen, was passt am besten und womit können wir am besten umgehen und dann wurde das immer weiter und dann hatten wir am Schluss, haben wir jetzt so die, also es gibt Passagen, wo auch tatsächlich Text von mir als Lied vertont wird. Es gibt also zwei Passagen sind das im Buch. Und dann gibt es Passagen, die musikalisch quasi, wo ich drüber spreche. Also es ist dann keine Vertonung, sondern so eine Art, wie sagt man denn da? Also es ist nicht keine Untermalung, weil die Musik ist gleichberechtigt, aber so eine Art Reaktion auf den Text und ich reagiere wieder auf die Musik, kann man vielleicht so am besten.
Ein Dialog zwischen Musik und...
Ja, genau. Aber der Dialog ist zusammen, also wir also es gibt nicht die Musik und... Also ja, es gibt auch es gibt schon Stellen, wo es keine Musik gibt, wo ich nur spreche. Und es gibt auch Stellen, wo nur Musik ist, aber oft wird das zusammengeführt.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf auf die Aufführung am Mittwoch 19.30 Uhr im Literaturhaus. Wo genau wird es hier aufgeführt und wird es dann nochmal aufgeführt?
Ja, im Ausstellungsfoyer, das ist gegenüber des Cafés, des Literaturcafés, ein ganz besonderer Raum. Und der zweite Termin ist am Donnerstag, also am 7.7.
Man darf gespannt sein, auch darauf, wie sich das nochmal verändert hat, denn es wurde ja hier schon mal, der Text in der Urform wurde schon mal hier aufgeführt, als Lesung sozusagen, auch mit ein bisschen performativen Anteilen angereichert. Hat sich aber nochmal sehr verändert dann wahrscheinlich.
Ja, durch die Zusammenarbeit eben mit Tim Völker und Patrice Liebhip wurde das ganz anders und die Idee ist damals geboren worden bei der Buchpremiere. Da habe ich auch im Text auswendig gesprochen und habe auch eigene Audios so ein bisschen dazu gemischt. Aber mir war dann irgendwann klar, ich hätte gerne einfach Live-Musik. Ich kann auch gar nicht sagen, woher der Gedanke auf einmal kam, aber der war dann eben auch da. Und wir hatten uns vorher mal kennengelernt bei einer anderen performativen Sache und dann habe ich auch gesehen, die haben auch schon für andere Theatersachen aus der freien Szene gearbeitet und da war für mich dann klar, dass das irgendwie gut sein könnte.
Also du hast das vorher noch nicht probiert quasi mit Live-Musik, eine Art Musical sozusagen?
Nee, das ist das erste Mal tatsächlich und auch, dass ich so zur Musik auch sprechen muss, das habe ich so in dieser Form auch noch nie gemacht. Das war so eine wirklich richtig tolle, ganz neue Erfahrung, die auch sehr herausfordernd war am Anfang. Also so dieses Sprechen ins Mikro über Musik, das ist wirklich gar nicht so einfach. Aber ich habe da so viel gelernt und bin so richtig glücklich über diese Erfahrung.
Vielleicht liegt doch noch eine Karriere als Hip-Hopperin vor dir. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und wie gesagt, Mittwoch und Donnerstag im Literaturhaus.
Danke auch für das Interview. Dankeschön.